Meine Frage ist, besser Lifestyle oder Tabletten? Schnelle Abstimmung, wie ist Ihre Meinung dazu? Tablette? Niemand, ne? Wie viele von Ihnen verschreiben Tabletten? Alle, ja. Das ist unser Problem. Wir können es einfach nicht schaffen, den Patienten diesen Lebensstil aufzuzwängen, hätte ich fast gesagt, der gesund sein soll. Es ist nicht immer so, dass diese Empfehlungen von der Evidenz getragen oder befruchtet werden. Ich erinnere an die Studie, wo gesagt wurde, 5-mal am Tag Obst und Gemüse essen, senkt das Krebsrisiko um 36%. Diese Studie wurde 10 Jahre nach ihrem Abschluss publiziert und herausgekommen ist, ja, es gibt 2 Gruppen, wo das Krebsrisiko abgesenkt ist. Das sind Patienten mit schwerem Alkoholmissbrauch und mit Nikotinabusus. Dort sinken die jeweiligen Tumore ab. Für alle anderen Gruppen tut sich nichts. Aber nichtsdestotrotz, diese Sache ist in die Politik hineindiffundiert und wird bis heute den Patienten als Evidenz mehr oder weniger verkauft. Also man muss ein bisschen dieses hepatozentrische Weltbild hier verlassen, gerade in der Diskussion Fettleber. Da geht es sehr, sehr viel um Lebensstil. Und ich möchte am Schluss mit Ihnen diskutieren, welche Intervention für welchen Patienten etwas bringt. Wir wissen, das sind notorisch schwierige Patienten. Also die liegen nicht wegen Erschöpfung auf der Straße, sondern wegen Alkoholismus, beziehungsweise versuchen hier eine Flasche zu entkorken. Und das sind die Patienten, mit denen wir jeden Tag zu kämpfen haben. Wenn ich Hunger habe, hört der Spaß auf. Ja, das ist das Motto. Und ich möchte auch über die Pyramiden ganz kurz sprechen. Die hier ist mit Brot grundiert, die meisten sind mit Fruchtsäften grundiert, wo wir heute wissen, das ist letztlich ein Progressionsfaktor für chronische Lebererkrankungen. Also wovon sprechen wir, von welcher Krankheit sprechen wir? Wir sprechen von der Steatosis Hepatis, auf Deutsch sozusagen in der deutschen Richtlinie Fettleber genannt, NAFLD, schon Ihnen definiert, und für die NASH, die zusätzliche Inflammation. Und letztlich muss man sagen, die Steatose alleine ist zwar assoziiert mit Krankheit, aber ist per se keine Krankheit. Es gibt Patienten, die sind übergewichtig, die haben auch das Fett in der Leber. Die sterben aber in der Regel nicht an der Leberkrankheit. Als Hepatologen, wenn wir uns nur darum kümmern, haben wir keine große Aufgabe. Hier sind die Ursachen in Deutschland aufgelistet für die deutschen Richtlinien. Alkohol als Begleitphänomen, die sekundäre Steatose, gibt es viele Krankheiten, und das metabolische Syndrom, und da geht es in erster Linie darum, die Risikopopulationen zu identifizieren. Und kryptogene Formen, was wir früher oft hatten, kryptogene Zirrhosen, werden heute als ausgebrannte NASH oder vielleicht ASH oder PASH, wie es heute heißt, definiert, also Patienten, die in der Vergangenheit eine Fettleber hatten, die aber inzwischen ausgebrannt ist. Das heißt, heute ist es vor allem in den USA die häufigste Lebererkrankung, in Österreich ist es chancenlos, da ist sicherlich der Alkohol führend. Klinisch definiert eine tastbare Leber, das ist nichts Schlechtes, wie gesagt, ein großer Körper und eine große Leber ist im Prinzip mehr Reserve als ein dahingemergelter Patient ohne Muskeln, die immer wieder in die Enzephalopathie kommen, die sie nicht mehr mobilisieren können, die in einer Operation versterben, und das sagt die heutige Epidemiologie, für alle diese Patienten ist ein BMI von 27 bis 30 wahrscheinlich lebensrettend. Bei NASH, wie gesagt, kommt es zu erhöhten Transaminasen. Was wir in der Sonographie oft sehen, eine weiße Leber gegenüber der Niere, das ist nicht spezifisch. Erstens kann man geringere Steatose gerade übersehen. Zweitens kann man auch eine Fibrose ohne Steatose sonografisch nicht davon differenzieren, es sei denn, Sie haben den berühmten Fibroscan. Heute wird immer weniger biopsiert, was wir alle schade finden, weil wir können teilweise sehr interessante Beobachtungen machen. Und NASH und ASH sind histologisch gar nicht so sicher zu differenzieren. Und bei schwerem Alkohol, vor allem wenn die Patienten quasi durch die Inflammation ausgebrannt sind, kann es sein, dass eine ehemalige Steatose inzwischen nur mehr als Fibrose imponiert und lobuläre Entzündung als Definition quasi dominiert. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Ernährung richten. Die Pfortader, wie Sie schon gesehen haben im Bild von Galen, transportiert Blut aus dem Darm in die Leber. Das heißt, die Leber ist das erste Opfer für die Pfortader, beziehungsweise das, was die Pfortader trainiert, den Darm. Aber wir wissen heute, es ist nicht alleine das, was der Darm verdaut und hineinbekommt. Es gibt auch einen kulturellen Faktor. Und da ist jetzt zu benennen, dass während bis zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts der häusliche Herd das Zentrum des Soziallebens war, inzwischen Restaurants und Lebensmittelkonzerne dieses Zentrum übernommen haben. Das wird als Big Food bezeichnet, ich möchte das nicht weiter kommentieren, aber diesem Big Food ist gemeinsam, viel Essen ist viel Gewinn. Ja, der Oma zu Hause war das wurscht, aber das ist jetzt so, die Energiedichte nimmt zu und davon profitieren quasi auch Mediziner, weil sie diese Krankheiten, die nur darauf zurückzuführen sind, dass die Leute zu viel essen, behandeln können. Also da muss man durchaus aufpassen, dass man sich da nicht komplett selber ins Knie schießt. In den USA ist 60% der Bevölkerung bereits adipös. Sie sehen innerhalb von 10 Jahren, wie diese Fettwelle den Kontinent überzieht. Und interessanterweise ist das ca. 15 Jahre, nachdem die Amerikaner Fructose-Glucose-Sirup eingeführt haben als universelles Süßungsmittel. Und es gibt auch EU-Richtlinien, die seit 2009 diese Art von Süßung favorisieren gegenüber dem traditionellen Zucker. Sie sehen hier, auch in den OECD-Staaten ist die Adipositas stark verbreitet. Österreich ist hier noch relativ schlank. Dieser grüne Pfeil, das ist der untere Durchschnitt. Hier sehen Sie aber Präventionsprogramme, da ist Österreich auch ganz unten. Die gibt es kaum und das letztlich kann für mich nur erklären, dass es den Mächtigen quasi nicht so wichtig ist, diese Krankheiten zu verhindern. Was noch interessant ist, ich war 1996 in England beim Roger Williams, damals sehr berühmter Hepatologe, und mir ist aufgefallen, dass diese Engländer immer Alkohol mit Fruchtsäften mischen. Ja, ob das jetzt kausal zusammenhängt, das war diese Alkopop, die hat es bei uns damals noch gar nicht gegeben. Jedenfalls in dieser Zeit, das waren auch gleichzeitig die Reformen von Thatcher, ist in Schottland und in England die Zirrhosemortalität quasi explodiert, während sie im Rest Europas abgenommen hat. Ja, ich möchte das nicht weiter kommentieren. Heute haben wir zur Ernährung noch einen weiteren Player, das ist das intestinale Mikrobiom. Und Sie sehen, die unterschiedlichen Arten von Diäten favorisieren unterschiedliche Darmbakterien, ja, über deren Effekte wir sehr viel diskutieren können. Sie wissen, Endotoxin, also LPS, wird freigesetzt von gramnegativen Bakterien und ist ein wesentlicher Gefäßmodulator. Infektionen sind mit Blutungsereignissen korreliert. Inflammation ist mit erhöhten Leberwerten korreliert. Und Sie sehen hier, durch die Auswahl der Diät, freiwillig oder unfreiwillig, können Sie modulieren, welche Darmbakterien in Ihrem intestinalen Mikrobiom vorkommen. Andere Faktoren ist die Genetik, die ist wahrscheinlich nicht so wichtig, aber das Mikrobiom, das Sie aus Ihrer Umwelt, von Ihrer Mutter, bei der Geburt und so weiter bekommen haben. Aber das ist wichtig, glaube ich, der Input von oben hat einen Effekt auf das Mikrobiom. Ich erinnere an Alistipes zum Beispiel, jener Keim, den die Arbeitsgruppe von Professor Tilg als einer der Auslöser von Darmkrebs gefunden hat, wird hier durch High-Fat-Diet induziert. Also ich möchte das nur streifen, aber das ist ganz wichtig, dass die Art der Diät oder der Ernährung letztlich das intestinale Mikrobiom definiert. Und Sie sehen an dieser Abbildung, Sie können durch Transplantation des Mikrobioms, also ausnahmsweise nicht die Leber, sondern das intestinale Mikrobiom, Transplantation, können Sie aus einer dünnen, keimfreien, eine dicke, quasi OB-OB-Maus machen, die also dem gentechnisch modulierten Phänotyp entspricht, weil der Darm so viel Energie generiert. Auch wenn Sie Stuhl sammeln bei übergewichtigen Menschen, den kalorimetrisch untersuchen, ist weniger Energie drinnen. Das heißt, dieses Mikrobiom können wir derzeit nur indirekt kontrollieren. Wir wissen, gewisse Antibiotika, ich nenne zum Beispiel Vancomycin, sind damit assoziiert, dass eine stärkere Betonung auf energieextrahierende Bakterien, sogenannte Firmikuten, stattfindet. Und das ist natürlich einer der Aspekte, die wir in der klinischen Realität unserer Patienten noch nicht wirklich beeinflussen können. Sie sehen hier, was die Folge ist dieser industriellen Ernährung oder dieser modernen Ernährung, die also sehr viel mit Ernährungswissenschaft korreliert. Man hat gesagt, sehr viel Kohlenhydrate essen, wenig Fett essen. Passiert ist Folgendes, die Frauen in den USA haben keinen Zugewinn an Lebenslänge mehr, sondern die sind schon etwas unter der Nulllinie. Das heißt, die werden weniger alt als ihre Väter- oder Müttergeneration aufgrund dieser Wohlstandserkrankungen. Insofern ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und die Steatohepatitis ist quasi der Marker, den die Hepatologen sehen, aber natürlich ist die Kreislauferkrankung ebenfalls da und an dem sterben die Menschen wesentlich häufiger. Sie sehen hier ab BMI 35 20-fach erhöhtes Diabetesrisiko, 26% erhöhtes krebsspezifisches Sterberisiko, ein zweifach erhöhtes Risiko für ein HCC im Rahmen einer NASH oder Adipositas alleine 11-fach erhöhtes Risiko. Das ist alles relativ gut dokumentiert. Sie sehen hier auch die Evolution dieses künstlichen Zuckers, Fructose-Glucose-Sirup, das ist dieser graue Balken. Und Sie sehen, dass Ludwig et al. In der Mayo Clinic erst 1980, kurz nach Einführung, die scheinbare Erstbeschreibung dieser Krankheit gemacht haben. In Wirklichkeit ist das schon im 19. Jahrhundert in Wien beschrieben worden. Was ist die Prognose der reinen, nicht-alkoholischen Steatohepatitis? Das heißt, eine Fettleber, die bioptisch gesichert ist, und Sie wissen vielleicht, in Dänemark gibt es ein öffentliches System, wo alle Gesundheitsdaten einfließen und entsprechend brillante Daten. Wir wünschen uns für Österreich auch so etwas. Hier wurden Patienten biopsiert und 20 Jahre nachverfolgt. Ja, man sieht hier, dass an diesem Kollektiv fast niemand eine Zirrhose entwickelt. Die sterben natürlich auch, aber in der alkoholischen Gruppe relativ viele Zirrhosen auftreten. Das heißt, einer der wichtigen Messages ist, bei einem Patienten mit NASH Alkohol identifizieren und verhindern, weil die Patienten sind ja nicht immer ehrlich, wie wir alle wissen. Aber bedenken Sie auch die andere Mortalitätsursache, vor allem kardiovaskulär. An der Zirrhose stirbt in Österreich offiziell nur 2%, obwohl wir ein Weinland sind. Aber meistens stellt der Notarzt dann den Tod durch Herzstillstand fest. Ja? Aber natürlich nicht zu vergessen, Diabetes-Assoziationen und Malignome immer häufiger. Und diese beiden Gruppen unterscheiden sich auch in dieser Studie aus Island. Das heißt, die Nicht-Alkoholischen haben eine wesentlich bessere Prognose als die Alkoholischen. In den USA mag das anders sein, aber ich glaube, das sind andere Patienten, die wiegen ein Drittel mindestens mehr und ernähren sich anders. Und hier hat Professor Wittheim schon gezeigt, die Zusammenhänge zwischen Atherothrombose und dieser NASH, dieser nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung. Ich bin ja der Meinung, dass damit eigentlich ein gemeinsames Fehlverhalten identifiziert wird, sowohl durch die Harnsäure wie auch die Hypercholesterinämie. Das ist diese kohlenhydratbasierte, zu süße Ernährung. Und in dieser biochemischen Kette sind die Lipide zwar drinnen gewesen, aber die Glucose oder die Fructose ist erst in den letzten Jahren dazugekommen. Und wir wissen, dass die Leber 90% der Fructose in Lipide umwandelt über Acetylcoenzyme. Sie sehen hier einen Zusammenhang, der auch in Österreich festgestellt wurde, dass offenbar über Selektion des Mikrobioms, vielleicht Alistipes oder andere Keime, auch eine Assoziation besteht zwischen Kolonpolypen und dieser NASH. Das heißt, ein Patient mit NASH hat für Sie auch ein erhöhtes Darmkrebsrisiko. Wenn er Diabetes hat, ist das besonders hoch. Also das ist auch wichtig in der Behandlung dieser Patienten, nicht alleine die Leber im Auge haben. Sie sehen sie noch einmal, das ist also eine dichte Leber, haben 20-25% der Österreicher. Nicht immer mit einer schweren Krankheit einhergehend, aber es gibt Risikopopulationen, die wir identifizieren sollten. Das ist noch nicht sehr gebräuchlich, das ist eine MR-Spektroskopie. Hier können Sie nicht invasiv den Fettgehalt der Leber messen. Sie kriegen das in einer Prozentangabe, die relativ gut reproduzierbar ist. Also auch Interventionen kann man damit gut studieren. Und das zeigt dann letztlich auch die Insulinresistenz. Je mehr Fett in der Leber, nicht die Gesamtkörpermasse, desto mehr Insulinresistenz. Und eigentlich müssten Sie, um dem Patienten wirklich etwas Gutes zu tun, jeden einzelnen dieser pathophysiologischen Schritte bearbeiten. Schon die letzten Vorträge haben gezeigt, dass das sehr schwierig ist. Statine spielen hier sicherlich eine Rolle, die Hyperlipidämie, aber nur im Kontext der Herz-Kreislauf-Erkrankung. Hier ist wahrscheinlich in der Leber selber relativ wenig zu gewinnen. Es ist inzwischen möglich, auch andere Mutationen zu identifizieren, aber natürlich ist dieser Phänotyp erst in den letzten 30, 40 Jahren entstanden und damit nicht eine Spontanmutation. Zu meiner Frage, macht die Tablette alles wieder gut? Ich nehme an, Sie haben die gleiche Meinung wie ich, das ist nicht so. Mit Tabletten alleine können Sie den Lebensstil nicht korrigieren, aber Sie können, wie Sie sehen werden, relativ eindrucksvoll die Leber entfetten. Nun ist die Frage, ist Fett außerhalb der Leber nicht auch gefährlich? Ja, diese Lipotoxizitätskonzepte weisen nach, dass die Inflammation auch aus dem Fettgewebe kommt. Was können wir machen? Welche Tabletten können wir geben? In erster Linie sind das Diabetes-Therapeutika, die auch zum Teil hier, ich denke an das Liraglutid, in die Adipositas-Therapie hinüberschwappen, hätte ich fast gesagt. Das Problem der Adipositas-Therapeutika ist, dass die meisten Patienten depressiv werden und die meisten Firmen eingegangen sind bzw. Präparate nicht mehr verfügbar sind, weil dieser Begleiteffekt des Appetitzyklers für den Patienten oder Patientin unerträglich ist. Aber Sie sehen hier, die meisten dieser Patienten, vor allem bei Diabetes, verbessern sich von der Steatose, verbessern sich von der Inflammation. Fibrose gibt es ganz, ganz wenige. Hier zum Beispiel FXR-Rezeptoragonisten oder vor 2 Wochen publiziert. Auch die Thiazolinidione heißt es hier. Ja? Also hier sehen Sie noch einmal diese Gruppe der Glitazone. Sie sehen hier Kontrolle, Glitazon bringt etwas für die allgemeine Mortalität. Hier ist die Gesamtleberassoziation, bringt etwas, aber insgesamt histologisch relativ wenig. Die Leberwerte sinken ab. Wir wissen aber heute auch, dass die Fibrose zurückgeht. Also immer wenn Sie hohe GOT-Werte haben, ist die Fibrose ein Index, ein Problem. Wenn Sie niedrige Thrombozyten haben, ist es fast klinisch schon anzunehmen, dass eine Fibrose besteht. Ich sehe leider die obere Hälfte vom Bildschirm nicht. Hier sehen Sie eine weitere Meta-Analyse, nicht ganz neu, dass hier eigentlich die Glitazone aus Sicht der Leber zu bevorzugen sind. Die Leberwerte werden besser und wie wir heute wissen, es wird die Steatose besser. Das sind die Patienten, wo die sich verbessern. Die Nekroinflammation, also die letztlich schädigende Inflammation wird besser, aber auch die Fibrose hier noch nicht signifikant, in der letzten Studie signifikant. Nachteile sind Ihnen bekannt, Gewichtszunahme, Blasenkrebsdiskussion bzw. kardiovaskuläre Mortalität mit Rosoglitazon. Was haben wir noch? Wir haben das Vitamin E, es wird nicht sehr ernst genommen in der Medizin. Auch hier gibt es eine U-Kurve für die koronare Herzkrankheit. Zu hohe Dosen haben eine erhöhte Mortalität mit sich gebracht, auch in New England publiziert. Und hier eine sehr, meines Erachtens, schwache Studie, die hier nachweist, dass Vitamin E besser funktioniert als die Glitazone. Wird sehr hinterfragt heutzutage. Hier sehen Sie aber ein neues Konzept, ein Agonist dieses Leber-X-Rezeptors. Und Sie sehen hier doch relativ gut dargestellt mit MR-Spektroskopie in allen Dosisgruppen ein Absinken bis auf die Placebo-Kurve. Und Sie sehen hier doch das Leberfett um 24% bzw. 34% abgesenkt. Das heißt, hier ist wahrscheinlich ein Weg gefunden, die Leber zu entfetten. Ob die Inflammation gleich gut reagiert, ob die Fibrose verhindert wird, werden zukünftige Studien zeigen. Zum Schluss, wie finde ich für den individuellen Patienten die geeignete, personalisierte Intervention? Also ich bin ein Anhänger dieser MR-Spektroskopie. Es ist bekannt, wenn Sie eine Insulinresistenz haben, das können Sie natürlich auch mit dem HOMA-Index messen, dann haben Sie weniger Chancen durch Lebensstil. Leberfettgehalt und Insulinsensitivität sind negativ korreliert. Das heißt, je mehr Leberfett, desto höhere Insulinspiegel, desto weniger Insulinwirkung. Und das ist interessant, diese Patienten profitieren offenbar in Deutschland zumindest nicht von einer Lebensstilintervention. Natürlich sind das kurzfristige Studien über ein Jahr oder 6 Monate, aber trotzdem ist es interessant, wenn Sie sehen, was passiert mit der Endotheldicke. Ja? Im Prinzip, wenn Sie trainierte Patienten haben, die von Haus aus eine gute körperliche Leistungsfähigkeit haben, die profitieren. Wenn Sie Patienten ohne Leistungsfähigkeit haben, die profitieren auch von den kardiovaskulären Parametern nicht. Das heißt, Take-Home-Message, Lifestyle-Änderung, Fitte profitieren. Wir haben bei allen anderen mit den Gelenken oder mit der Motivationslage praktische Probleme, bei adipösen Patienten mit den Gelenken auch biologische Probleme. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese zentrale Fettakkumulation metabolisch ungünstig ist und die ist weniger ungünstig. Ich würde nicht sagen, sie ist harmlos, aber das Gesamtgewicht reflektiert nicht immer das biologische Problem. Das heißt, Fett in der Leber ist gleich Insulinresistenz. Das, was wir alle jeden Tag machen müssen, wir sitzen. Diese Studie aus Korea zeigt, je länger Sie sitzen, desto mehr Fett sammelt sich in der Leber an. Das heißt, den Patienten mehrmals täglich aufstehen lassen, scheint offenbar schon zu reichen. Dann können Sie zumindest 40%, das ist das Konfidenzintervall, weniger Fett in der Leber haben, wenn Sie einen nicht sedentären Lebensstil erzeugen. Ich kann viel Glück dazu wünschen. Heute sind also Jugendliche nicht mehr am Spielplatz, sondern hinter ihrem Smartphone oder Computer spielen. Also es müsste sich wirklich gesellschaftlich etwas ändern, um diese Verhalten einzuleiten. Ja, zum Schluss, die tatsächliche physikalische Aktivität ist gut nachgewiesen, ist antiinflammatorisch, erhöht die endogenen Opioide, die Patienten fühlen sich glücklicher, wenn sie es schaffen, diese entscheidende Schwelle zur Aktivität zu übersteigen. Und die Ärzte sind meistens nicht ausreichend. Man muss sozialen Gruppendruck oder Selbsthilfegruppen ebenfalls aktivieren, um einen Patienten mit NASH zur körperlichen Aktivität zu bringen. Wenn der Patient Gewicht abnimmt, nimmt auch seine Leber Gewicht ab. Ja, Sie wissen, es gibt ja auch Hungerversuche. Bei Schafen können sie bis zu 30% längeres Leben erzeugen. Die einzigen Organe, die nicht schrumpfen, sind Hoden und Gehirn. Also auch die Leber schrumpft, damit wird Fett abgebaut. Ja, ist natürlich günstig, 30% längere Lebensdauer. Diese Studie zeigt, dass diese gut gemeinten Interventionen nicht immer langfristig sind. Die untere Gruppe hat untersucht, wenn von Anfang an eine begleitende Kontrolle läuft, ist das wesentlich länger langfristig, auch wenn trotzdem am Schluss nur 2 bis 3 Kilo herauskommen. Sie müssen wissen, 6 bis 7% des Körpergewichtes hinunter genügt bereits, um die meisten hepatalen Outcomes positiv zu beeinflussen. Sie sehen hier, auch histologische Parameter sind durch Gewichtsabnahme sehr, sehr eindeutig und positiv zu beeinflussen, vor allem das Fett. Was haben wir nun für Evidenz? Die meiste Evidenz gibt es für den Lebensstil. Dazu kommen noch 2 Fotos. Fructosevermeidung ist, glaube ich, ein neuer Faktor, der noch nicht überall angekommen ist. Also vermeiden Sie nicht alkoholische Getränke mit Apfelsaft. Viele Alkoholiker trinken das dann weiter. Die Leberwerte bleiben oben. Eine neue Studie hat Palmöl erkannt. Auch das induziert eine akute Insulinresistenz und damit die Neigung, diese hepatalen Probleme zu entwickeln. Für die körperliche Aktivität gibt es sehr, sehr gute Evidenz, die ich noch zeigen möchte. Für Metformin sehr wenig, Allerdings senken sie die Tumorraten mit Metformin deutlich ab, weil weniger Insulin ausgeschüttet wird. Ursofalk bringt offenbar nicht sehr viel. Es gibt Phytotherapeutika, die man untersuchen kann, wie zum Beispiel Kurkuma. Die sind vielversprechend, aber in dieser Indikation noch nicht untersucht. Es gibt eine Studie beim Galle-Ligationsmodell. Es verbessert die Fibrose in dem Modell, auch in Knockout-Modellen von Professor Trauner. Kurkuma ist hier günstig. Vitamin E ist besser als Bioglitazon nach dieser Studie, aber wie gesagt, inzwischen wissen wir auch, dass die Glitazone einen Fibrose-Effekt haben. Wenn der Patient operiert wird und endlich sein Gewicht verliert, ist das effektiv. Auch da haben Sie möglicherweise initial eine Auslenkung der Transaminasen. Es laufen Antibiotika, langfristig unerreicht effizient. Also alles, was Internisten mit dicken Patienten machen, ist relativ ineffizient. FXR ist schon diskutiert worden und die Mikrobiota und der Probiotika sind noch nicht wirklich erschlossen. Ein Kollege hat mir diese Grafik gezeigt, er hat das über ein Jahr in der Pension ausgewertet, Sport versus Nicht-Sport, und das ist enorm. Er hat inzwischen Probleme, das zu publizieren, weil der Pharma-Support sehr schwach geworden ist, hat er gesagt, weil letztlich in den meisten Vergleichen herauskommt, Sport ist besser als kein Sport, das wundert uns nicht. Aber hier sehen Sie, im Vergleich zu medikamentösen Interventionen ist fast überall der Sport noch etwas besser. Also ich nehme an, ein sportlicher Lebensstil, dreimal wöchentlich, ist auch für die nicht-alkoholische Steatohepatitis das Wunschbild. Sie sehen hier Mortalität, Herzinsuffizienz 0,89, 0,86, niedriger als ACEMA oder Angiotensinblocker. Typ 2 Diabetes weniger als mit Metformin, die Prädiabetes, Schlaganfall und Hyperlipide gehen natürlich auch zurück. Auch Frakturen, Sie wissen, das ist genauso effizient wie Bisphosphonate, aber auch Brustkrebs zum Beispiel als eines der Modelle, die auch durch Insulinresistenz befördert werden, wird weniger. Das wurde schon angedeutet, ist jetzt dann für die Zukunft wichtig. Kaffee, offenbar Filterkaffee, ist sehr wichtig, aber auch hier sehen Sie Alkohol. Natürlich, Professor Ferenczi, Sie wird sagen, dann haben Sie keine Nash mehr, dann haben Sie eine Ash, aber hier sehen Sie, Nichttrinker sind etwas gefährdeter. Wie gesagt, die Studie kommt aus den USA. Möglicherweise ist das einfach, die trinken mehr Fructose und weniger Alkohol und das ist der ungünstige Effekt. Hiermit bin ich am Ende und möchte für die Aufmerksamkeit danken.